Wie gelingt eine erfüllte Beziehung und Sexualität mit Borderline-Störung?
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Wie äußert sich Borderline?
Die Borderline-Störung äußert sich durch relativ viele verschiedene Symptome. Einmal durch eine affektive Instabilität, das heißt Stimmungsschwankungen rauf und runter, wie so eine Achterbahn. Dann ist die Emotionsregulation gestört, das heißt Anspannungszustände können ganz stark oder schnell nach oben gehen, bis hin zu Selbstverletzungen, Gefühl von innerer Leere, Angst verlassen zu werden kommt vor, Schwierigkeiten in sozialen Interaktionen kommt vor, das sind so typische Symptome.
Können Sie uns das ein bisschen konkreter erzählen? Also wie begegnet mir dann eine Borderline-Persönlichkeit oder Person, jemand, der diese Störung hat?
Erst einmal, wenn Sie das zum Beispiel hätten, würde ich das gar nicht feststellen im Gespräch. Sondern die würde mir davon berichten. Also sagen, boah, wenn ich irgendwie Stress habe auf der Arbeit, zu Hause, merke ich, plötzlich steigt meine Anspannung an und ich muss mich selbst verletzen. Zum Beispiel mit Ritzen. Oder meine Emotionen, die machen so eine Achterbahnfahrt, die gehen rauf und runter. Oder wenn ich in Beziehungen bin, habe ich starke Eifersucht. Eifersucht, weil ich habe Angst, die Person, die ich liebe, die könnte mich verlassen. Also gehe ich lieber und beende die Beziehung.
Genau, und das, was die Person aber eigentlich macht, also was der Partner macht, ist vielleicht gar nichts Besonderes, sondern es muss nur noch mal Besorgung machen und geht weg.
Genau, so was Kleines sorgt für eine Angst. Ja, verlässt er mich jetzt? Liebt er mich? Mag er mich? Ja, auch in der Wertung von anderen. Teilweise wird das Gegenüber gewertet wie, wow, der ist ganz toll. Und ein paar Minuten später, nee, das kann doch nicht sein. Der wird abgewertet.
Wenn Sie sagen, um die Spannung abzubauen, verletzt man sich selbst oder tritt vielleicht auch irgendwo gegen.
Ja.
Nehmen dann viele auch irgendwelche Mittel, um sich zu beruhigen?
Ja, Drogenkonsum kommt relativ häufig vor, sei es illegale Drogen, sei es Cannabis oder sei es Alkohol.
Ja, was macht Borderline mit der Nähe, also vielleicht auch mit der Sexualität, aber so mit der, wenn man Partner ist von jemandem, möchte man gerne nah sein. Ist das dann auch so?
Der Wunsch ist da, nah zu sein, aber Nähe kann teilweise schlecht ausgehalten werden. Ja, und dann geht die Person raus. Das ist also gar nicht mal selten so eine Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz, eine Gratwanderung zwischen beiden.
Ja, das heißt, geht es da um Zentimeter? Also heißt das, ich kann mich nicht neben meinen Partner aufs Sofa setzen, eng zusammen, weil ich es nicht aushalte?
Nicht Zentimeter, nicht der sozusagen körperliche Abstand, sondern der emotionale Abstand. Also Nähe im Sinne von emotionaler Nähe.
Von Nachfragen auch.
Fragen,
wie geht's dir denn heute?
Sowas ist ja schon was emotional Nahes. Ich fühle mich geborgen, ich liebe dich. Was ist damit gemeint?
Ja, und wie reagiert dann die Borderline-Persönlichkeit?
Ja, es gibt der Wunsch ist da, nah zu sein, aber diese Nähe macht auch Angst. Man hat Angst, dass die Nähe irgendwann abbricht, dass man verlassen wird. Man traut dieser Nähe nicht.
Und wendet sich dann ab?
Wendet sich ab oder aber schaut auch, ist die Nähe denn vorhanden? Man testet diese Nähe. Man guckt nach, ist das Gegenüber denn zuverlässig?
Und wie testet man das?
Boah, Sie fragen spannende Fragen. wie testet man das?
Jeder hat das wahrscheinlich.
Ja, zu gucken, irgendwas unterbewusst zu machen, zu sehen, ist das Gegenüber zuverlässig. Mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Ach so. Aber das läuft unterschwellig. Ne? Das ist kein Testen im Sinne von, ich habe jetzt eine Aufgabe, 2x3 ist, sondern das läuft unterschwellig. Zu gucken, ist das Gegenüber zuverlässig.
Auf die Probe stellen.
Ja, aber auf die Probe stellen wirklich nicht im Sinne von, das mache ich gerade bewusst, sondern das ist ein unterschwelliger Prozess.
Ja, genau, den man vielleicht auch gar nicht wollen würde, wenn man drüber redet.
Genau. Den man gar nicht mitbekommt.
Ja, und auch nicht gut findet.
Genau, richtig.
Ganz bestimmt. Ja. Warum bekommt man eine Borderline-Störung?
Es gibt so mehrere Arme. Es gibt einmal eine genetische Disposition, also eine Veranlagung, das zu bekommen. Die Veranlagung reicht aber nicht aus. Zusätzlich gibt es dann noch ein invalidierendes Umfeld. Was heißt das? Das sind zum Beispiel im Umfeld in der Kindheit, in der Jugend, wo man seine Bedürfnisse nicht befriedigt bekommen hat, wo man Missbrauchserfahrungen gemacht hat, sei es psychisch, körperlich, wo man Botschaften bekommen hat, die zweideutig waren, die man nicht zuordnen konnte. Was meint das Gegenüber jetzt? Das ist so ein invalidierendes, traumatisierendes Umfeld. Und bei jeder Person ist das unterschiedlich. Mal ist die genetische Disposition größer, das invalidierende Umfeld kleiner. Es gibt Personen, die haben ein riesengroßes invalidierendes Umfeld und nur eine kleine genetische Komponente.
Also wenn Sie mit invalidierendes Umfeld meinen, dass jemand einem höflich eine Kritik sagt, ist das dann nicht auch schon missverständlich? Oder?
Ja, es geht aber schon über das hinaus. Nur höflich eine Kritik sagen ist ja noch ganz sozial adäquat. Es geht über das hinaus. Also sozusagen deutlich extremer, als höflich eine Kritik zu sagen.
Ja.
Also stellen Sie sich vor, ein sexueller Missbrauch ist... Ich liebe dich als Missbrauchender, aber ich gehe trotzdem über deine Grenzen. Das heißt, da steckt ja eine Doppelbotschaft hinter und das Kind kriegt das nicht zusammen. Warum tut mir diese Person weh, obwohl sie sagt, sie mag mich, sie liebt mich? Ja. Oder warum bekomme ich nicht das, was ich gerade brauche, nämlich Tröstung, Zuwendung? Und warum dreht sich diese Person weg, obwohl sie eben gesagt hat, sie mag mich, sie ist für mich da?
Ach so, das würde ja auch bedeuten... Dann wäre ja auch körperliche Züchtigung so janusköpfig, dass man sagt, ich tue das nur, ich will ja nur dein Bestes. Ist das sowas, so ein Satz dabei?
Ja.
Ich will ja nur, ist das etwas, wie soll ich sagen, sind da die Eltern dann schon, würden die Eltern Ihnen auch schon dann auffallen entsprechend? Oder sind das übliche Erziehungsmethoden, die da so die diese Borderline-Störung auch erzeugen können?
Erstmal finde ich das Wort Eltern schwierig.
Ja,
das invalidierende Umfeld, okay, das kann Umfeld näher sein als die Eltern.
Genau. Ja.
Kulturell gesehen können das Erziehungsmethoden gewesen sein, die mal üblich waren.
Ja.
Also die schwarze Pädagogik. Ja?
Ja.
Da findet man sowas. Aber aktuell sind das keine Erziehungsmethoden, die eigentlich angewandt werden.
Ja genau. Und wie Sie auch sagten, ein Teil ist ja auch Genetik und jeder Mensch ist ja sowieso anders. Das bedeutet auch, der eine verarbeitet es so und der andere verarbeitet es so, je nachdem, wie er eben groß geworden ist. In welcher Situation kommen denn Patienten zu Ihnen eigentlich?
Wenn es um Sexualität und Borderline geht?
Ja.
Auf zwei verschiedenen Ebenen. Einmal haben wir Stationen, wo wir Personen mit einer Borderline-Störung behandeln. Und dann kann zum Beispiel Sexualität und Partnerschaft ein Thema sein. Und dann stehe ich als Sexualmediziner zur Sexualberatung, Paarberatung erstmal zur Verfügung. Mhm. Gegebenenfalls begleite ich dann bei Paargesprächen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir ja in Tiefenbrunn eine Ambulanz für Sexualmedizin und Sexualpsychotherapie. Und dort kommen dann Personen mit sexuellen Schwierigkeiten. Und im Gespräch zeigt sich dann, dass da möglicherweise eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung vorliegt und das eine Ursache der sexuellen Herausforderung ist.
Mhm. Die dann entsprechend nachher behandelt wird durch, wodurch? Durch Paargespräche?
Das hängt davon ab, je nachdem, wo der Fokus liegt. Es können Paargespräche reichen, es kann eine Psychoedukation, also einfach eine Beratung reichen. Die Störung kann so stark ausgeprägt sein, dass man sagt, es ist erstmal eine Einzeltherapie notwendig, eine stationäre Psychotherapie nach der dialektisch-behavioralen Therapie nach Linehan, DBT abgekürzt. Es ist je nach Person unterschiedlich, was wir raten.
Dann lassen Sie uns noch ein bisschen sprechen über die Beziehung, also vielleicht auch aus Sicht des Partners und auch über die Sexualität. Mhm. Denn als Sexualtherapeut ist das ja im Grunde genommen für Sie der Kern der Sache. Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, wie man sich abgewiesen fühlt vielleicht, wie man sich vielleicht auch unzulänglich fühlt. Also wie wirkt sich das aus auf die Sexualität zwischen den beiden?
Relativ vielfältig. Wir fangen erstmal so an. Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung kommt häufig komorbid, also gleichzeitig mit anderen psychischen Erkrankungen vor, die dann auch einen Einfluss auf die Sexualität haben. Per se, fangen wir damit an, hat eine Person, die darunter leidet, wie wir eben schon gesagt haben, einen Nähe-Distanz-Konflikt. Das heißt, die Sexualität, die Lust, die sexuellen Fantasien, der Sexualakt per se ist erstmal nicht gestört, sondern all das, was mit Nähe zu tun hat. Das heißt, Schwierigkeiten, einen Orgasmus zu erleben, Schwierigkeiten, die Nähe als positiv zu erleben, Schmerzen beim Sexualkontakt. Kommen die anderen Störungen dazu, zum Beispiel, wenn gleichzeitig eine schwere Depression da ist, sehen wir dann auch eine sexuelle Lustlosigkeit. Wir sehen, wenn Drogenkonsum eine Rolle spielt, häufig kombiniert mit riskantem Sexualverhalten unter Drogen. Die Verhütung, also der Schutz, wird weniger gut eingehalten. Wir sehen, wenn eine Traumatisierung mit einer Rolle spielt, sehen wir häufige Partnerwechsel. Aber auch die Nähe-Distanz-Schwierigkeit kann dazu führen, dass man sagt, boah, jetzt bist du mir zu nah, jetzt gehe ich zur nächsten Person. Weil je intensiver die Beziehung ist, je bedrohlicher kann sie sein. Und wir sehen bei Personen, die eine sexuelle Traumatisierung gleichzeitig haben, auch noch die Herausforderung darin, Grenzen setzen zu können. Weil das haben sie niemals gelernt. Und da gibt es häufig Beziehungen, wo sozusagen dann Grenzverletzungen stattfinden.
Was heißt das, Grenzverletzung?
Ja, Dinge gemacht werden, die die Person eigentlich gar nicht möchte.
Zum Beispiel, der Partner nicht
will. Ja, nee, nicht die der Partner nicht will, die Patientin nicht will. Oh, die kann ihre Grenzen gar nicht setzen. Und dann gerät sie vielleicht an irgendeine Person, die das nicht mitkriegt, die den Grenzen auch egal ist. Und dann fällt es schwer, eigene Grenzen zu setzen oder zu kommunizieren.
Ach so, das heißt also, es kann sowohl sein, dass man selbst gar nicht, also dass die eigene Sexualität nicht funktioniert oder dass die Hingabe nicht funktioniert oder aber, dass man viel mehr tut, als man eigentlich wollte, weil man nicht Nein sagen mag. Mhm.
Sie sehen also ein Riesenspektrum von Herausforderungen, die dadurch zustande kommen, dass es noch komorbide Erkrankungen, also zusätzliche Erkrankungen gibt und die eigene sexuelle Entwicklung in Kindheit und Jugend ja auch noch gestört sein kann und dann Einfluss auf sexuelle Leben im späteren Erwachsenenalter hat.
Das ist schwer für den Partner.
Ja.
Oder die Partnerin.
Ja. Das ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung deshalb, weil die Person mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung ja häufig so als unberechenbar gelten. Die Stimmungsschwankungen sorgen für Stress. Mal wird man als Partner idealisiert, mal abgewertet. Das kann eine Herausforderung für den Partner sein, ja.
Ist es denn dann überhaupt möglich, eine erfüllte Beziehung zu haben, länger als ein Jahr?
Ja, also das ist spannende Studien. Es ist eine große Herausforderung. Die meisten Beziehungen dauern ungefähr 18 Monate, dann gehen sie kaputt. Aber, da gibt es auch eine schöne Studie zu, man hat sich Paare angeguckt, die 10 Jahre lang zusammen sind und festgestellt, nach 10 Jahren ist die Scheidungsrate bei Personen, die eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung haben, genauso häufig wie in der nicht erkrankten Bevölkerung.
Was haben die richtig gemacht?
Ja.
Oder besser gemacht? Oder
naja, richtig gemacht ist schon schön formuliert, besser finde ich, weiß ich nicht. Ja, die haben so ein Kommunikationsverhalten, wo der Partner näher sozusagen gut verbalisieren kann, den anderen akzeptiert, wie er ist, nicht in Frage stellt, bei Konfliktsituationen eher in der Ich-Botschaft redet, nicht in der Du-Botschaft. Also sie haben ein sehr positives Konfliktverhalten und ein sehr wohlwollendes Verhalten, diese Paare oder die Partner. Und dann passiert was ganz Spannendes, dann können Paare oder Partner die Symptomatik stabilisieren. Ich habe jetzt mehrere Paare behandelt, die 20 Jahre lang zusammen waren. Die Symptomatik war weg. Der Partner wusste davon gar nichts. Und dann kamen andere Konfliktsituationen dazu, sodass die Störung dann wieder hochkam. Also die Partnerschaft kann eine Ressource sein, sich zu stabilisieren. Und was ich auch noch toll finde, ist, wenn sich Personen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung behandeln lassen und die Symptomatik verschwindet, haben sie sogar eine deutlich bessere Paarstabilität als viele Paare, die niemals, wo keiner von beiden jemals Psychotherapie gemacht hat.
Und der Partner, muss der besondere Eigenschaften haben? Also muss er meinetwegen besonders ausgeglichen sein oder besonders gleichmütig sein innerlich, also mit nicht so vielen Ausschlägen? Oder kann man das quasi können?
Ja, ich glaube, dass viele das können, die das gut hinkriegen, aber man kann es auch lernen. Man kann Kommunikation in einer Partnerschaft lernen. Was ich gerade schon gesagt habe, Ich-Botschaften formulieren, stehen zu lassen, dass es verschiedene Ansichten gibt, Grenzen nicht überschreiten, auch mal Fehler zulassen können, sowas. Wenn so eine Kommunikationsstruktur da ist, fällt es den Paaren deutlich leichter, mit dieser Herausforderung umzugehen.
Was man auch bei ihnen dann lernen kann.
Genau.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Danke.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!